Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Und die Frage ist, welchen Impuls Nagel hier setzen kann.
Einen radikalen Wechsel in der Zinspolitik wird es nicht geben.
Zumindest wäre das, wir sind ja mit dieser Sendung in der Weihnachtswoche, wäre das dann auch mein Wunsch.
Also meine Damen und Herren, bitte schreiben Sie sich das auf. Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo Bert, grüß dich.
Aus gegebenem Anlass möchte ich heute mit dir über die Nachbesetzung des Präsidenten der Deutschen Bundesbank reden. Jens Weidmann hat ja, wie wir alle wissen, vorzeitig sein Amt zu Ende dieses Jahres niedergelegt und relativ schnell und relativ geräuschlos hat die Bundesregierung einen Nachfolger gefunden, Joachim Nagel. Er ist im Gegensatz zu Jens Weidmann, der parteilos ist, SPD-Mitglied. Aber Joachim Nagel wurde mit breitem Applaus beispielsweise auch von der FDP gegrüßt, weil er ein sogenannter, wie es so schön heißt, Vertreter einer stabilitätsorientierten Geldpolitik ist. Also ich kenne Joachim relativ gut, deswegen bin ich ein bisschen voreingenommen, aber trotzdem glaube ich, dass wir fair über ihn reden können. Was hältst du von dieser Entscheidung?
Ja, ich schließe mich dem an, was Issing heute in der Börsenzeitung zu lesen hat, die darf man auch mal erwähnen,
ja.
Ein Glücksfall für die Bundesbank, weil er eine tiefe Kenntnis über zentrale Funktionen in der Bank, dann bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, bei der KfW hat. Und insofern hat er sich wirklich angeboten. Er ist auch von seinem Naturell, soweit ich ihn kenne, auch klar und präzise und auch durchsetzungsstark. Ich würde mal vermuten, dass es ihm nicht so passiert wie Jens Weidmann, isoliert zu werden im Zentralbankrat. Denn dann wäre ja auch nichts gewonnen.
Ja, er war ja auch 16 Jahre bei der Bundesbank. Also er kennt ein bisschen die, sagen wir mal, Spielregeln. Aber die hätte Weidmann eigentlich auch kennen müssen. Er war ja lange Zeit Merkel-Berater.
Ja, trotzdem ist ihm offensichtlich hier eine unglückliche Positionierung zugekommen oder er hat sie auch befördert, dass er so als Anchorman für eine im Grunde an die andere Debatte nicht anschlussfähige Position galt. Und das ist natürlich auf Dauer auch misslich, denn so hat man dann auch keinen Einfluss. Man ist dann zwar zu Hause in bestimmten Kreisen der Hero, der Held für die geldpolitische Stabilität, aber so funktioniert ja die Europäische Währungsunion nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass man beispielsweise Draghi während seiner Zeit vorwerfen könnte, dass die EZB ihr Stabilitätsziel verfehlt hat. Eine andere Frage ist, ob man unkonventionelle Maßnahmen so lange führen muss, aber dann muss man, glaube ich, auch einfach mehr anbieten. Draghi hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, nur Nein ist auch keine Antwort. Also immer nur Nein zu sagen zu dem, was sich da in der EZB als Perspektive und Handlungsprogramm ergibt. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade, weil er ja auch eine breite Erfahrung hat. Du hast es angedeutet, auch durch das politische Umfeld im Kanzleramt als wirtschaftlicher Berater von Merkel, als Sherpa dann auch für die Weltwirtschaftsgipfel. Ja, das ist nun vorbei und das ist die Frage mit Nagel und ich glaube schon, dass er da einfach auch vor dem Hintergrund sich anders positionieren wird. Er hat ja auch Weidmann gemeinsam erlebt, aber ich glaube, dass da in der Tat ein bisschen Kulturwandel notwendig ist, damit sich auch die FAZ wieder am Ende wieder schreiben muss. Er war nicht der Held oder der Führer oder Anführer der nordeuropäischen Gruppe, sondern er war isoliert und das ist keine Strategie.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Ja, ich habe die Presse natürlich heute auch gelesen, aber ich fand das sehr überraschend. Hier wurde so getan, als sei noch die Deutsche Bundesbank die Zentralinstanz für die Geldpolitik. De facto ist sie eine Zentralbank unter sehr vielen, die über die Zukunft des Euro entscheidet. Und da kann es schon sein, dass sich vielleicht Jens Weidmann, mit dem ich befreundet bin, etwas ins Abseits gebracht hatte, weil er überraschenderweise offensichtlich vielleicht doch zu rigide seine Position vertreten hat. Aber Nagel wird das mutmaßlich anders machen. Aber was mich überrascht hat, in der gesamten Presse konnte man lesen, er ist zwar SPD-Mitglied, dabei wurde so getan, als wenn SPD-Mitglieder eigentlich dafür stehen, für eine nicht geldwertorientierte Geldpolitik zu sein. Und dabei wird übersehen, dass Karl Otto Pöhl oder Karl Schiller eigentlich Prototypen einer stabilitätsorientierten Politik waren, das waren auch Sozialdemokraten. Insofern baut man hier ein Feindbild auf, welches eigentlich nicht gegeben ist. Und deswegen wird ja Nagel betont, er sei zwar SPD-Mitglied, aber dennoch für Stabilität. Ganz komischer Frontverlauf.
Ja, also Bert, ich unterhalte mich mit dir ja auch ganz blendend, du bist Sozialdemokrat. Also insofern kommen wir doch zu guten Ergebnissen, trotzdem du Sozialdemokrat bist. Nein, das ist einfach eine alberne Diktion. Ja. Ich stimme dir völlig zu, das ist aber so etwas schablonenhaftes Denken, als könnte erstmal ein Sozialdemokrat nur nach jahrzehntelanger Knechtschaft in den Unterabteilungen der Bundesbank überhaupt Sinnvolles zur Geldpolitik sagen, während ein Liberaler oder Christdemokrat das sozusagen in der Geburtsurkunde stehen hat. Das ist natürlich alles ziemlich albern, wie überhaupt. Na, hast du doch völlig recht. Die ganze Debatte albern ist, die wir auch in den letzten Wochen hatten. Um Gottes Willen, was hat Herr Braunberger alles in der FAZ geschrieben? Jetzt tritt Weidmann zurück, jetzt sozusagen bricht quasi die Europäische Währungsunion, ich überspitze jetzt mal etwas, als Stabilitätsunion zusammen. Ich meine, also man kann es ja treiben, aber auch übertreiben in seinen Argumenten. Und das führt zu nichts. Und es ist natürlich auch wieder so, die wissen es ja alle besser, aber ich meine, so, du hast ja angehört, die These, als würde das alles in der Bundesbank gemacht. Ja, es wird in Frankfurt die Geldpolitik gemacht, aber halt nicht in der Bundesbank, sondern in der Europäischen Zentralbank. Und da muss ich die Bundesbank einfügen. Und sie ist natürlich ein wichtiger Spieler. Das ist ja gar keine Frage. Sie steht für die größte Volkswirtschaft in dieser Währungsunion. Deswegen muss sie argumentativ auch gesehen werden, muss ich einbinden. Aber da muss man sich auch Strukturen schaffen, indem man dann über Bande spielen kann im Zentralbankrat. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, da sind einige Redakteure irgendwie im Weihnachtstaumel unterwegs. Man könnte sich ganz viel wünschen und vielleicht auch nochmal die Vergangenheit zurück.
Ja, und es war natürlich, also Helmut Kohl, der, sagen wir mal, die Deutsche Bundesbank in Anführungsstriche geopfert hat zugunsten des Euro, wiederum auch als Zustimmung für die deutsche Einheit. Da ist ja eine längere Geschichte hinter.
Ja, die ist noch nicht ganz aufgeschrieben und nicht ganz klar, aber sei es drum. Es war ja in den späten 80er Jahren die Perspektive einer politischen, stärkeren politischen Integration und einer währungspolitischen. Und die Idee ist ja auch nicht wirklich neu einer europäischen Währung. 1970, der Werner-Plan, gab es ähnliche Vorstellungen. Und es gab schon in den 50er Jahren Vorstellungen einer europäischen politischen Union. Da sind wir weit von entfernt. Und ich finde dafür, dass das so ist und dass die europäische Geldpolitik 1999 unter diesen nicht angemessenen Rahmenbedingungen, also einer national weiterhin primär natürlich verantwortlichen, aufgrund der Verfassungslage verantwortlichen Finanzpolitik steht, ist es so schlecht jetzt auch nicht gewesen. Und wenn man dann die Krisen anschaut, die zu verkraften waren, auch nicht. Also insofern, sie hat Handlungsfähigkeit bewiesen, ob das immer in jedem einzelnen Schritt so richtig und so in der Dimension passend war, aber im Grundsatz und auf Dauer würde ich das schon so sehen. Und insofern, ja, ich glaube, man muss sich immer wieder erinnern, nicht? Der lange Schatten der Hyperinflation des 20. Jahrhunderts, der hängt über Deutschland, der hängt über den Gemütern. Und wenn bei der EZB der Eindruck entsteht, sie würde sich von der Bundesbanktradition nun vollends weisen, und haben wir sie doch schon so konstruiert wie die Bundesbank, ja, dann ist Holland in Not. Ja, es ist einfach so, nicht? Und ich meine, die Sachen sind, wir wissen doch immer, nicht? Wer in ein Amt kommt, wird von dem Amt auch geprägt und wird in diesem Amt seine Verantwortung wahrnehmen.
Ja, aber jetzt spinnen wir ein bisschen weiter. Also ich persönlich glaube, vor dem Hintergrund der geänderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die EZB, egal wie das Gremium zusammengesetzt ist, doch ein bisschen in ihrer Handlung restringiert. Nämlich wir haben ja jetzt als neue Inflationsursache eine importierte Inflation. Eine importierte Inflation einmal aus der Grund der gestiegenen Preise für wichtige Vorliefergüter, aber auch als Ergebnis einer bewussten oder unbewussten Abwertung des Euros. Was kann man dagegen machen?
Ja gut, da haben wir ja schon mal einen leichten Blick drauf geworfen, ja. So einen Seitenblick in einer Diskussion. Es sind zunächst einmal ja Inflationsimpulse, die sich eigentlich der Kontrolle der Notenbank in der ersten Stufe entziehen. Das gilt auch für die Effekte des CO2-Preises, der bei uns ja drin ist. Wir werden ja im Januar spannenderweise Informationen bekommen, wie wenn zwei Basiseffekte rauslaufen. Im Januar nächsten Jahres ist der CO2-Preiseffekt schon drin, also weil er im Januar 2021 eingetreten ist. Mhm. Dieser Basiseffekt ist damit bereinigt und die Mehrwertsteuer ist wieder voll wirksam. Das heißt, wir werden dann sehen, wie sich die Dinge ein bisschen korrigieren.
Aber es kommt der nächste Schritt bei der CO2-Bepreisung.
Ja, ja, gut.
Und die Gas- und Strompreiserhöhungen sind ja auch schon die
dann aber nicht jetzt sind. in der Dynamik.
Nein,
und das Bild fügt sich dann ein. Aber richtig, das werden wir ein Stück sehen. Auf der anderen Seite ist im November gegenüber Oktober die Preisentwicklung leicht rückläufig gewesen, -0,2. Mhm. Und es gibt ansonsten keine endogenen und sozusagen binnenwirtschaftlichen Treiber, außer ein paar, also die Prämien, die für knappe Arbeitskräfte in Fachausbildungen zu zahlen ist. Aber die Lohnpolitik, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, kommt ja erst im Laufe des Jahres ins Spiel. Das heißt, der Einstieg ins Jahr, meine These, ist eher etwas entspannter, als es im Augenblick aussieht. Insofern bleibt aber die Frage, was ist eigentlich der Auftrag der Notenbank, wenn wir exogene Impulse oder politische Impulse haben, und sie muss nur alles Mögliche in der Hand halten können, um in gegebenenfalls einer binnenwirtschaftlichen Übertragung durch eine Lohn dann ansetzende Lohnpreisspirale auch ein bisschen die Folterwerkzeuge zeigen zu können. Bisher hat man nur gesagt, man lässt das PEP, das Pandemieprogramm, Aufkaufprogramm auslaufen, aber man kauft weiterhin natürlich, um den Bestand zu halten. So richtig Kurswechsel ist es noch nicht. Und die Frage ist, welchen Impuls Nagel hier setzen kann.
Ja, aber gegen eine importierte Kosteninflation ist auch die EZB relativ machtlos.
Klar, dagegen ist nicht viel zu tun, aber sie muss darauf achten, dass es die Überwälzung nicht gibt. Da kommt sie ins Spiel. Und dann haben wir einen Konflikt, den
dann
wir lange
haben wir
nicht hatten.
Dann haben wir aber einen Konflikt zwischen Konjunktur und Geldwertstabilität.
Zwischen Lohnpolitik und Geldpolitik. Ja. Und das ist ja eine Debatte, an die müssen einige erstmal wieder erinnert werden. Die müssen erstmal die alten Gazetten lesen aus den 80er Jahren, als das noch ein Thema war, auch in den frühen 90ern. Und das müssen wir dann wieder einnehmen. Ich sage auch immer, das ist etwas, was dann auch zu einer anderen Perspektive auf makroökonomische Politik führt. Auf einmal ist die Lohnpolitik, weil sie in einen Konflikt mit der Notenbank geraten kann, wieder ein ganz anderer Spieler auf dem Feld. Und das muss gemeinsam gedacht werden mit der Finanzpolitik. Ich meine nochmal, wir hatten das auch schon mal, glaube ich, die Philips-Kurve in den letzten 10 Jahren war flach bis zum aktuellen Rand. Das heißt also, es hat keinen, aufgrund der enormen positiven Arbeitsmarktentwicklung, des Abbaus der Arbeitslosigkeitsaufbaus,
keinen Lohnstückkostendruck gegeben. Aber so. Spielen wir den Advocatus Diaboli. Wir haben ja, sagen wir mal, bewusste Preissteigerungen. Das sind die ganzen, sagen wir mal, CO2-Effekte, die politisch gewollt sind. Und wir haben natürlich auch die schnelle Heraufsetzung des Mindestlohns. Und es bleibt ja nicht nur bei den 12 Euro für diejenigen, die davon unmittelbar betroffen sind. Doch alle Tariflöhne, die kurz darüber sind, die werden doch sich nach oben verschieben. Das heißt, wir haben letztlich Inflationstreiber, die politisch gewollt sind. Und was kann die EZB
Einspruch
gegen machen? Herren,
Einspruch. Ja. Denn das kommt nicht am 1. Januar, sondern es kommt irgendwann zum Jahresende.
Aber es wird kommen.
Vermutlich will man zum Jahrestag der Regierungsverantwortungsübernahme, also im Dezember nächsten Jahres, den Mindestlohn dann auf 12 anheben.
Ja.
Dann bleibt die Frage, macht man es wie 2015 bei der Einführung des Mindestlohngesetzes und gibt den Branchen, die drunter liegen, noch eine längere Anpassungsphase? Das ist ja im Koalitionsvertrag eher, wenn man den richtig, deutet, eher ausgeschlossen. Dann hätte man den Effekt, aber den hätte man erst am Ende des Jahres.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, jetzt mal ganz im Ernst, wem zahlst du denn 12 Euro? Oder weniger als 12 Euro irgendwo.
Nein,
ich will doch nicht hoffen, dass du zu so einem Friseur gehst.
Nein, mein Friseur ist etwas teurer, aber Fakt ist, es gibt durchaus Tarifbranchen, in denen ist 12 Euro als Tariflohn vereinbart.
Ja.
Und die werden sich damit nicht zufrieden geben, aus guten und verständlichen Gründen.
Das ist ein Problem, gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie viel Leute in diesen Tarifgruppen tatsächlich drin sind. Ja. Meine These ist, dass sich das durch die Veränderung am Arbeitsmarkt auch im Bereich der einfachen und geringeren Qualifikation einfach verändert hat. Du kriegst die auch nicht mehr. Da ist das hin und her, wenn Amazon sagt, wir zahlen jetzt 12,50 Euro, dann kann den ganzen Umfeld keiner weniger als 12 Euro zahlen. Dann hast du
faktisch. Aber dann hätten wir jetzt durch die Hintertür wieder doch so etwas wie eine Lohnpreisspirale.
Ja, aber die haben wir schon. Ja, das ist nicht das, was zum 1. Januar beginnt. Okay. Das läuft längst. Also insofern, da bin ich ein bisschen entspannter. Der Mindestlohn ist für mich hier kein besonderes Schreckensszenario. Preis, auf die Preissicht hin. Ja. Die andere Frage ist, da hatten wir drüber gesprochen, die Politisierung des Mindestlohns, ob das eine kluge Veranstaltung ist. Und künftig bei jeder Bundestagswahl, dann reden wir dann über x Euro und nochmal Euro und jeder weiß es besser.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Da bin ich völlig bei dir, aber ich darf ja mal betonen, ich war der einzige Vorsitzende des Sachverständigenrates, der ein Minderheitengutachten gegen die Mehrheit der anderen Ratsmitglieder zugunsten des Mindestlohns geschrieben hat. Insofern bin ich da ein etwas unverdächtiger Kronzeuge.
Also ich hätte dein Mindest, wäre ich dabei gewesen, hätte ich es unterschrieben. Denn ich habe die Position ebenfalls behalten, wenn wir eine Sicherung der Tarifautonomie und verändernden Bedingungen haben, das habe ich auch mehrfach in der letzten Dekade auch öffentlich gemacht, dann ist ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn etwas, was sehr viel besser ins System passt als allgemeinverbindliche Erklärung von einzelnen Tarifverträgen. Und vor allen Dingen dann, wenn ein soziales Sicherungssystem tariert werden muss. Und das war wahrscheinlich die große politische Lücke, als man die Agenda 2010 gemacht hat mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV. Hätte man das damals mit einem Mindestlohn kombiniert, wo es noch keine, auch die Gewerkschaften nicht wollten, hätte man die Flanke schließen können.
Hätte man kombinieren müssen, nämlich Hartz IV ist ein Kombilohnmodell und alle Ökonomen oder Arbeitsmarktökonomen sind der Ansicht, dass wenn ich ein Kombilohnmodell habe, muss ich das durch einen Mindestlohn flankieren, weil es sonst also Verträge zu Lasten Dritter gibt. Und das habe ich eigentlich nie verstanden, dass meine sehr marktorientierten Kollegen diesen Aspekt, den die OECD immer betont hat, nicht sehen wollten. Und auch einige, sagen wir mal, Räte später wurde das ja immer noch nicht gesehen. Ich erinnere mich noch an den Widerstand im Jahresgutachten 2014 gegen den Mindestlohn. Ja. Also insofern, wenn wir...
Ja, man kann auch sagen, braucht man den in welcher Höhe, zu welcher Zeit? Und ist das alles dann das richtige Signal? Aber wenn man es einordnet und sagt, also insgesamt ins Tarifautonomiesystem und in dem mit dem Kombilohn zusammen. Also ich erinnere eine Veranstaltung, das muss 2005 gewesen sein. Da war der noch damalige Wirtschaftsminister Clement oder ja Anfang 5 auf einer Veranstaltung sagte ja, eigentlich hätten wir dazu den Mindestlohn gleich mit einfügen müssen. Da hat aber auch der damaligen Regierung Schröder der Mut gefehlt. Denn die wollten die Flanke da nicht auch noch aufmachen. Das war zumindest mein Eindruck damals.
Dann noch vielleicht noch zurück zur Geldpolitik.
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Siehst du denn überhaupt, sagen wir mal, eine realistische Möglichkeit, dass die EZB einen radikalen Wechsel ihrer Position vornehmen kann und vornehmen sollte, wenngleich relevante, sagen wir mal, Inflationstreiber politisch gewollt sind oder exogen bedingt sind?
Also sie kann mit Sicherheit vor einem solchen Hintergrund Zinsschritte nicht leicht begründen.
Ja.
Was sie tun kann, ist die quantitativen Maßnahmen zurückfahren und auch da mehr tun, das Tapering, wie das so schön heißt, nach vorne dynamischer gestalten, als es bisher sich zeigt. Das sind ja auch die Schritte, die am wenigsten sozusagen volkswirtschaftlich die Gefahr einer negativen gesamtwirtschaftlichen Impulses auslösen und von daher Erwartungen zu bilden, diese Phase ist nun vorbei. Wir sehen auch keine Not mehr, solche Impulse zu setzen. das zu normalisieren, wie es die Fed auch getan hat und die mittlerweile in einem anderen Zinszyklus
ist. Ja, Fed kann insofern ja schon Zinserhöhung ankündigen.
Genau. Das wird bei uns und die Bank von England auch. Also insofern ja, aber sie haben natürlich einen anderen Vorlauf. Und das ist genau der Punkt, sowohl kommunikativ als auch bei den quantitativen Maßnahmen. Und das jetzt übertragen heißt für mich, im Grunde müsste die EZB sich im Januar das sehr genau anschauen und sagen, okay, wir werden diese quantitativen Maßnahmen jetzt schneller zurückfahren. Das hat sich erübrigt. Wir müssen auf die Risiken eingehen.
Also das Anleihenkaufprogramm im Klartext.
Genau, das Anleihenkauf. So, und wir müssen Handlungsfähigkeit haben. Und damit könnte sie auch kommunikativen Hinweis geben. Ich denke, das wäre ein guter Start in das neue Jahr. Würde auch ein bisschen mehr Flexibilität bringen. Denn eins bleibt ja am Ende mit der überarbeiteten Strategie, die im Juni vorgestellt wurde, und dem quasi symmetrischen 2%-Ziel, ist es natürlich oben nach oben auch offen. Also die können ja natürlich sich hinstellen und sagen, wir haben über mehrere Jahre eine Inflationsrate unter 2 gehabt. Wo ist jetzt das Problem? Mal 3 Jahre einen Millimeter drüber.
Ja, das,
4 Millimeter.
Das ist richtig. Aber an zinspolitische Maßnahmen ist meines Erachtens bis auf Weiteres nicht zu denken. Es sei denn, man macht den negativen Einlagezins etwas weniger. Aber das
bleibt aber im Marginalen.
Also ja, das wird wirklich sein. Das heißt, einen radikalen Wechsel in der Zinspolitik wird es nicht geben. Allenfalls in den Kaufprogramm. Da wird man möglicherweise etwas mehr tun, aber man wird natürlich auch darauf achten müssen, wie werden die fiskalischen Effekte für einige dann doch sehr hochverschuldete Staaten sein. Das ist nun mal auch Aufgabe der EZB, daran zu denken. Deswegen heißt das Ding ja Europäische Zentralbank.
Ja, ja. Aber die fiskalische Dominanz, wie das in dem Fachbegriffen heißt, also der Abhängigkeit von der finanzpolitischen Situation des schwächsten Staates, was die Verschuldung angeht, ist die EZB natürlich auch ein Stück selbst hineingeraten durch diese Aufkaufprogramme. Also wenn sie klar macht, dass sie diesen Weg konsequent geht, das Tapering, dass sie kommunikativ klar macht, sie ist wachsam und negiert die Risiken nicht, obwohl sie im Augenblick keinen Handlungsbedarf daraus ableitet, dann wäre das schon ein anderer Start in das Jahr und würde vermutlich auch von der Einbettung und von der Akzeptanz der Geldpolitik Positives bewirken. Mein Eindruck ist, dass das auch eine Chance wäre, dann mit dem neuen Bundesbankpräsidenten im Chor des Europäischen Zentralbankrates etwas, auch einen Neuanfang zu orchestrieren. Zumindest wäre das, wir sind ja mit dieser Sendung in der Weihnachtswoche, wäre das dann auch mein Wunsch an die Geldpolitik. Man darf sich auch als Ökonom mal was wünschen, ein bisschen sich zu entkrampfen auf allen Seiten und von daher aber auch nüchtern zu sehen, wo sind die Risiken? Die Risiken haben wir vielfach beschrieben, die sind da, aber es sind besondere Risiken, es sind Kostentreiber, es sind keine monetären Phänomene, die erstmal korrigiert werden müssten. Wir haben noch keine breiten Wirkung über die Lohnpolitik. Insofern Obacht geben, aber auch klar machen, dass man handeln würde im Zweifelsfall und sich dafür etwas besser aufstellen. Das wäre so mein Weihnachtswunsch 2021 auf 22.
Ich habe auch einen Wunsch an dich, einen Blick in die Gaskugel zu werfen. Ich sage dir meine Erwartung, ich sehe nicht, dass die Inflationsrate markant unter 3% fallen wird im nächsten Jahr. Wie siehst du es?
Also ich glaube, dass die Kostentreiber, die vielfach das erklären, zurückgehen. Ich glaube auch, dass wir bei den Energiepreisen eher eine Entspannung im Laufe des Jahres sehen werden. Und die Basiseffekte eingedenk, gehe ich davon aus, dass wir im nächsten Jahr im Durchschnitt doch spürbar unter 3% in der Eurozone sein werden.
Also meine Damen und Herren, bitte schreiben Sie sich das auf und legen Sie sich in jeder wieder Vorlage. Wir werden darüber auf jeden Fall in der letzten Sendung des Jahres darüber diskutieren. Einstweilen bedanke ich mich und ich verabschiede mich und Sie aus diesem Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und du mir, lieber Michael.
Ich danke dir für dieses Jahr. Wir haben das im Frühjahr begonnen und es macht viel Freude. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Vielen Dank. Alles Gute.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.